Willkommen zum Kritik.de Podcast von der Berlinale. Am fünften Tag sind wir. Wir sprechen heute über zwei Wettbewerbsfilme. Der erste Ut Øya, 22. Juli von Erik Poppe. Und im Anschluss sprechen wir über Drei Tage in Quiberon von Emilia Teff. Carsten erzählt uns, worum es in dem ersten Film ging.
Ut Øya ist eine Nacherzählung der Anschläge auf der gleichnamigen Insel und im Regierungsviertel von Oslo vom 22. Juli 2011, bei dem, ich glaube, der Film benennt es relativ prominent, 77 Menschen ermordet wurden. Und er erzählt im Prinzip in einer Einstellung die genauen 22 Minuten oder eine Nachinszenierung der 22 Minuten des Anschlags.
72,
was habe ich gesagt? 22. 72 Minuten. Ja.
Okay, Philipp, willst du mal anfangen, uns zu erzählen, was du von dem Film gehalten hast? Beziehungsweise vielleicht hast du ja auch noch ein bisschen was zu dem Aufbau des Films zu sagen.
Ja, also ich meine, ich bin ja da sehr skeptisch in diesen Film reingegangen, weil er quasi als eine atemlose Verfolgungsjagd angekündigt wurde und das quasi erwartet man schon fast eine geschmacklose, emotionale und so auf Spannung ausgerichtete Ausschlachtung eben dieser Anschläge. Also es geht hauptsächlich tatsächlich eben um den Angriff von Breivik, der nie zu sehen ist, auf das Ferienlager. Also das sind ja die Opfer damals waren ja fast alle eben auf dieser Insel Jugendliche unter 18. Also der Film baut sich eigentlich nur auf, man folgt diesen Kindern, wie sie halt durch den Wald oder über die Insel rennen und man hört immer nur aus der Ferne Schüsse und die Kinder eben kauern sich hin, weinen, rufen ihre Eltern an und so entspinnt sich der Film ein bisschen. Ich finde den Film von der Grundidee einfach schon ziemlich furchtbar. Also einfach von dem, was er sich vornimmt, weil er wirklich tatsächlich eigentlich nur auf dieses Spannungsmoment ausgerichtet ist. Also man sieht in der ersten Szene, also am Anfang sieht man noch die Attacke aufs Regierungsviertel in Originalaufnahmen, aber dann ist man eben auf der Insel und dann sieht man halt so den, sag ich jetzt mal, den Alltag oder Gespräche zwischen Jugendlichen aus dem Zeltlager und es ist halt schon ganz klar, okay, man wartet nur darauf hier, bis der erste Schuss fällt und der Film so ist auch wirklich auf nichts anderes ausgerichtet als auf dieses Spannungsmoment und dann, wenn es losgeht, dann ist halt Tumult und Weinen und der Film macht nichts anderes als quasi einfach nur diese weinenden Kinder, einzufangen in seinem Blick. Und das finde ich an sich einfach ein, ja, weil ich meine, die Sache ist ja auch die, dass der Film ja durchaus darauf angewiesen ist, dass es eine reale Begebenheit ist. Wenn das einfach rein fiktiv wäre, würde der ganze Film einfach nicht funktionieren. Das heißt, wenn man darauf angewiesen ist, dann muss man sich mit dem auch so ein bisschen so auseinandersetzen, hat dann auch so ein bisschen eine Verantwortung. Und da versucht der Film halt überhaupt gar nicht. Es gibt da ganz am Anfang einen kurzen Moment, wo eine Jugendliche so in die Kamera redet und irgendwie sagt, ihr versteht ja alle nicht. Und man hat, okay, vielleicht passiert da doch so eine Brechung, dass der Film sich eben nicht einfach nur naturalistisch diesen Horror nachzeichnen will, sondern irgendwie dann doch damit umgehen will. Aber nein, das Kind dreht sich dann um und man merkt, sie ist am Telefon. Das heißt, es ist dann wieder in diesen Naturalismus eingefangen. Ich meine, was den Film für mich so, sag ich mal, moralisch ein bisschen rettet, ist, dass er auch handwerklich relativ schlecht ist. Also er will zwar diese Spannung aufbauen und auch diese Schockmomente, aber er kann das dann halt tatsächlich nicht umsetzen, was in diesem Fall, sage ich Ihnen mal, ihn zwar langweilig macht, aber ihn, sag ich, moralisch ein bisschen rettet. das ist so meine Reaktion.
Ich würde vielleicht auch sagen, dass das Problem ja, also was du gerade meintest mit, das rettet ihn moralisch, dass er handwerklich gar nicht so gut ist. Das ist ja tatsächlich so, je besser er handwerklich ist, desto widerlicher wird es sozusagen, weil das ein, ja, natürlich letztlich auf ein totales Survival-Programm ausgerichtet ist, das eben sozusagen Spannung erzeugen soll. Carsten, du hast dich jetzt gerade noch zu Wort gemeldet und wolltest irgendwie was einwerfen dazu, glaube ich.
Ich wollte nur einhaken an der Stelle, wo du gesagt hast, dass er das reale, ohne das reale Ereignis tatsächlich gar nicht funktioniert oder das halt braucht. Und das macht er auch relativ deutlich an, es wird halt jedes einzelne, ich meine, der Fall ist halt journalistisch weltweit ziemlich genau aufgearbeitet und jedes einzelne Detail, das halt bekannt ist, jedes perfide Detail kriegt auch immer seine Bildentsprechung. Und es gibt halt dann einmal eine Aufnahme von einer Schusswunde, die natürlich eine riesige, es ist eine riesige Austrittswunde, das dann nochmal darauf hinweist, dass es halt so Teilmantelgeschosse waren, die dann halt so schreckliche Wunden reißen. Und es gibt einmal eine Wasserleiche, die nochmal auf den einen Jugendlichen hinweist, der halt ertrunken ist und diesen Fluchtweg dann halt auch sozusagen filmisch versperrt. Und es wird halt immer alle tatsächlichen oder alle Tatsachen oder alle Umstände der Tat werden halt immer benutzt, um es so filmisch zu potenzieren. Und es gibt halt, das ist halt so das gesamte Material, das dieser Film halt auf größte geschmacklose Art halt ausnutzt und ausschlachtet.
Es im Grunde zu so einem Kinoereignis werden lässt. Ich finde auch, dass der Film, das Problem dieses Films ist vielleicht auch so zu benennen, dass er natürlich irgendwie eine totale Ignoranz gegenüber dem Kinematografischen selber hat. Ja, indem er irgendwie davon ausgeht, dass ein Film so zu 100%, Carsten hat es ja vorhin erwähnt, es geht sozusagen um die Reenactment dieser 72 Minuten, die da in einer Einstellung vor sich hinlaufen, dass der Film davon ausgeht, dass man da irgendwie emotional zu 100% hineingezogen wird, dass er nicht versteht, dass man im Kino natürlich auch sicher ist, dass einem da ja nichts passiert und dass egal welches Schreckenserlebnis, wie auch immer, auf der Leinwand sehen, das natürlich auch immer ein ästhetisches Genießen ist. Das ist irgendwie dieser große Denkfehler, den dieser Film meines Erachtens in sich trägt.
Ich habe tatsächlich, als ich rausgegangen bin, direkt dran gedacht, dass es eigentlich eine Geisterbahnfahrt ist, dieser Film. Und dann direkt daraufhin hat halt Philipp dann gesagt, wo ich dann mir überlegt habe, was passiert, wenn man halt das tatsächliche Ereignis wegdenkt. Philipp hat gesagt, dass der Film aber auch einfach tierisch langweilig ist dabei gleichzeitig. Also diese, wie gesagt, nur über diesen Umstand funktioniert.
Ja, wie gesagt, also wenn er sich tatsächlich mit diesem realen Ereignis auseinandergesetzt hätte, also wäre das ja auch okay. Ich werfe dem Film nicht vor, dass er langweilig ist. Ich werfe ihm vor, was er quasi sein will. So. Ja, ich meine, ein Bild, das halt das klar macht, wo quasi, man sieht dann halt irgendwann, also der Film zeigt tatsächlich relativ wenig so tatsächlich Leichen und Tode, was irgendwie dann auch verständlich ist, aber zeigt dann halt doch irgendwann eine Leiche und da liegt halt dann im Bildvordergrund so ein Handy oder wird da hingelegt, das läutet und man sieht quasi, wie da steht Mama und so ein Bild und das ist halt so, das ist ein Effekt, der also einfach irgendwie, also man kann nicht sagen, geschmacklos ist, der aber auch so schlecht umgesetzt ist, dass er halt dann auch wieder nicht einmal funktioniert, was ja, den sag ich jetzt mal ja, den Film irgendwie dann doch zusammenfasst. Also man ist froh, dass dieser Moment nicht funktioniert, aber ja.
Geschmackloser noch als das, was du gerade gesagt hast, ist ja, dass diese Leiche nicht einfach nur da liegt, sondern dass man über 5 Minuten sieht, wie ein blondes Mädchen sukzessive zur Leiche wird. Ein sehr junges blondes Mädchen. Und
wollte ich jetzt nicht nur sagen. Ich wollte nur gerade sagen, also selbst wenn der Film fiktiv wäre, finde ich, kann man ihm auch einen moralischen Vorwurf. Ich finde es immer problematisch, wenn Kinder einfach so, oder wenn man sagt, so wie Lämmer zur Schlachtbank geführt werden, wenn der Film sich daraus irgendwie eine Spannung erzieht, dass irgendwie eben ja, Kinder einem grausamen Tod zugeführt werden. Da muss der Film nicht mal auf realen Begebenheiten basieren, dass das schon, wenn man nicht richtig damit umgeht, problematisch ist. So. Ja.
Gut, vielleicht können wir es dann auch dabei belassen mit diesem Film, über den wir uns eh mehr oder weniger alle einer Meinung sind. Neben mir hat jemand geklatscht im Kino. Das war ein interessanter Moment, weil mich das tatsächlich irgendwie sehr peinlich berührt hat. Ich habe dann direkt die Hände hochgehoben, damit jeder sieht, dass das nicht ich bin. Es hat es war interessant, wie auch die Stimmung danach war im Kino. Es wurde sehr viel gebuht, aber es wurde dann doch auch geklatscht. Also es ist sehr ärgerlich, dass dieser Film offenbar zu polarisieren anfängt. Wir sprechen über den zweiten Film, der gerade in der Pressevorführung lief, vor wenigen Minuten noch. Und Olga, ich habe auch ganz vergessen einzuführen, wer wir hier sind. Philipp Schwarz hat ausführlich geredet, Carsten Mund hat ausführlich geredet. Olga Baruch hat noch gar nichts gesagt. Die erzählt uns jetzt etwas zu dem Film von Emilia Teff.
Und du bist Lukas Stern und ich erzähle euch jetzt über den Film. Und zwar der Film Drei Tage in Quiberon rekonstruiert ein berühmtes Interview mit Romy Schneider, das in der Zeitschrift Stern veröffentlicht wurde. Und zu der Zeit ist Romy Schneider eine unglückliche Frau von 42. Sie hat gerade einen Selbstmord ihres letzten Mannes hinter sich und die Kinder sind bei den Pflegeeltern. Also sie ist vielleicht ziemlich am Ende ihrer Kräfte. Es ist eine schwierige Zeit für sie und der Film spielt in Quiberon, das ist ein Kurort in Frankreich, aber außerhalb der Saison und da sind halt keine Touristen mehr da, sondern hauptsächlich reiche Leute und berühmte Leute, die auf Entzugskur sind und Diät. Und genau, Romy Schneider wird von Marie Bäumer gespielt. Birgit Minichmayr spielt ihre Freundin, die so ein bisschen schüchtern, ein bisschen vielleicht zurückgenommener ist, aber die die sich Sorgen macht und die sich um sie kümmert. Und Robert Gwizdek spielt diesen Journalisten, der so ein Haifisch natürlich ist, aber dann doch ein bisschen weicher wird bis zum Ende. Und ein Interview wird geführt, sind Pausen zwischendurch, die gehen was trinken, feiern. Romy geht außer sich, sie ist toll, sie ist bezaubernd. Und auch wahnsinnig traurig. Sie raucht und trinkt viel. Und es ist einer der Filme, bei denen ich mich frage, warum der überhaupt gemacht wurde, ehrlich gesagt. Also, die Frage, ob der Film gut ist oder schlecht ist, stellt sich eigentlich nicht, also nicht für mich. Wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen und ich meine, wenn man sich die letzten Filme von Romy Schneider anschaut, sie ist eine wunderbare Schauspielerin und der Film ist eigentlich eine Liebeserklärung an sie, so verstehe ich das. Aber in diesen Filmen sieht man schon, wie es ja damals gegangen ist und da finde ich den Film eigentlich überflüssig. Was denkst du, Philipp?
Ja, also auch nur sagen, also diesen Film haben nur ich und Olga gesehen, während quasi nur ich, Carsten und Lukas den Teuerfilm gesehen haben, damit irgendwie klar ist, warum nicht jeder sich zu jedem Film äußert oder äußern kann. Ich hab auch dasselbe Problem, also ich saß da, ich muss jetzt ja auch einen Text über diesen Film schreiben und ich meine, da sitzt man halt dann drinnen und fragt sich ständig, okay, wo kann ich irgendwie einhaken, entweder indem ich das irgendwie mit irgendwas verbinde oder auch kritisiere und der Film, also ich kann an dem Film weder etwas finden, was ich jetzt so ablehnen würde, noch etwas, was mich jetzt wahnsinnig faszinieren würde oder wo ich mir denke, da hat der Film wirklich auch für mich irgendwas gelöst oder mir irgendwas gegeben. Der Film ist, also er macht, wie gesagt, er macht nicht groß was falsch, er überbetont gewisse Dinge nicht, die Schauspieler, das ist alles wird genug Raum gegeben, es ist alles durchaus nicht immer nur auf eine, sage ich jetzt mal, Bedeutung oder Pointe geflüchtet, also der Film hat schon so eine Offenheit, die ja prinzipiell mal was Gutes ist, aber mir war nicht, also ich bin nicht mit einer Faszination für Romy Schneider reingegangen, weil ich sie auch als Schauspielerin einfach zu wenig auch kenne. Ich bin aber auch nicht mit einer Faszination für sie rausgegangen. Also der Film an und für sich generiert diese Faszination nicht. Er ist ein bisschen darauf angewiesen, dass man schon mit dieser Faszination eben reingeht. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen interessant ist oder was man vielleicht dem Film auch so ein bisschen jetzt mal vorwerfen können, ist, das große Drama von Romy Schneiders Leben ist ein bisschen, dass sie immer Sissi war und dieses 17-jährige, wirklich überbetont süße, junge Mädchen und sich halt ihr Leben lang davon lösen wollte. Und dass sie aber trotzdem auf eine andere Art und Weise einfach nur zu einer anderen Ikone, also sie ist nicht mehr Sissi, sie ist halt dann in die traurige, melancholische und auch früh verstorbene Romy Schneider und das ist bis zum gewissen Grad genauso ein sag ich mal, reduktives Bild, auf das halt Leute ihre Wünsche, Sehnsüchte oder irgendwie Sentimentalitäten projizieren. der Film quasi zeichnet das so ein bisschen nach, dass das auch so ein Bild ist, das durch die Medien, durch das Interview und so weiter geschaffen wird, aber der Film quasi gibt sich diesem Bild dann auch ein bisschen hin, also er löst sich davon nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen der Widerspruch des Films, aber Carsten?
Carsten will was dazu sagen, der kennt den Film zwar nicht, aber wir sind gespannt.
Ich wollte tatsächlich nur fragen, weil ich das besagte Interview auch nicht kenne und nicht weiß, wie viel Bildmaterial nun darum oder mit diesem Interview erschienen ist, und deswegen habe ich mich tatsächlich gerade gefragt, als ihr das erzählt habt, ob der Film sich halt an so eine gewisse Ästhetik andockt, die schon mit diesem Interview einherging, also irgendwie eine Fotoreihe oder sonst irgendwas, oder die halt existiert, oder ob er quasi sich seine eigene Ästhetik schafft.
Also wir haben vergessen zu sagen, es wurde nicht nur ein Interview geführt, sondern eine große Fotoreportage gemacht. Es gibt auch einen Fotografen da, mit dem sie, also Romy Schneider, im echten Leben befreundet war, also ziemlich eng. Und also diese Fotos sind auch bekannt, die wurden abgedruckt. Und also was der Film macht, der reenactet so ein bisschen, dass man versteht, okay, jetzt sehen wir in dieser Einstellung, sehen wir jetzt also die Fotos quasi dann. Es wird dann eins. Ich bin, also anders als Philipp, bin ich schon mit der Faszination für Romy Schneider da reingegangen, aber ja, auch von dieser Perspektive aus hat der Film nicht wirklich, war der Film nicht ergiebig. Also ich würde ihn dann jetzt nicht empfehlen, wenn man das so zuspitzt. Ja, aber das ist tatsächlich das Drama der medialen Vermittlung der berühmten Leute, vielleicht der Schauspieler, wobei mir dieses Drama gar nicht so bewusst war, dass sie in Deutschland tatsächlich, weil zu dem Zeitpunkt ist sie ja lange kein Sissi mehr, sie hätte so viele tolle Filme gemacht, die anscheinend in Deutschland nicht so rezipiert wurden wie jetzt in Frankreich oder sonst wo, und darum geht es, darum kreist der Film, aber es war mir gar nicht so, das habe ich jetzt, anscheinend war es so, aber mir war es nicht klar. Aber das ist das Drama, das ist das Traurige. Nicht? Also.
Ja, damit hätten wir die zwei Wettbewerbs-Reenactment-Filme auch besprochen. Carsten wollte aber noch was loswerden. Und ich glaube, du wolltest was empfehlen.
Achso, empfehle ich wirklich. Wir hatten vor, dazu muss man wahrscheinlich wissen, dass vor der Berlinale unser Meme-Highlight Monster Hunt 2 war. Ich bin letztlich der Einzige gewesen, der die Zeit gefunden hat, diesen Film zu sehen. Der Hot Mess, sagt man im Englischen, der wirklich das absolute Maximum der Hot Mess ist und nie weiß, wohin mit sich. Und ich würde ihn in dem Sinne auch nicht wirklich empfehlen. Aber es gibt eine ganz schöne Stelle und das ist mir halt im Gedächtnis geblieben. Und es laufen ja, der Film läuft auf Mandarin, das ist ein Film aus Hongkong von... bevor ich jetzt den falschen Namen sage, sage ich den Namen des Regisseurs jetzt nicht. Es ist der Mann, der Shrek auch gemacht hat und Monster Hunt 1 natürlich. Und das Original ist Mandarin und es laufen deutsche und englische Untertitel beide. Und man kann sich ja, manchmal habe ich so das Gefühl, man kann sich nicht entscheiden, welche man liest. Und wenn man dann einmal beide liest, sieht man in diesem Film häufiger Stellen, wo einfach die Aussage des jeweiligen Satzes in beiden Sprachen komplett unterschiedlich ist. Und das ist ein sehr schönes Sinnbild für diesen Film, der halt selber nicht weiß, wohin, und die Untertitel wissen halt auch nicht wirklich, was passiert, und dementsprechend das ist einfach eine schöne Anekdote zu dem Film, den ihr alle nicht geschaut habt, obwohl wir uns alle darauf gefreut haben. Olga jetzt mal ausgenommen, aber...
Du warst da quasi, wie nennt man das, dieser kleine Kanarienvogel, den man in die Minen vorschickt, quasi. Wenn er lebend zurückkommt.
Dann wenn wir haben noch einen Film, in den uns Olga kurz einführt.
Und welcher ist das, Lukas? Woche der Kritik. Richtig?
Ja, ja.
Gut, Woche der Kritik ist nicht Berlinale, aber da es ist eigentlich der Ort, an dem die richtige Party stattfindet. Ich habe gestern Abend Madame Hyde gesehen. Ein ganz toller Film. Es ist eine Komödie von Serge Bozon, und der Film wird dann nochmal am Sonntag gezeigt, deswegen hat man es noch die Chance nachzuholen. Und anschließend gab es Debatte, und zwar also der allgemeine Rahmen, da geht es ja um, es ist die Frage nach dem Publikum, also wie stellt man sich das Publikum vor und so weiter, was will das Publikum, und speziell gestern, da ist um Humor und die Brüchigkeit des Humors ging, da wurde die Frage gestellt, ob Humor oder das also die Komödie ist das, was die Kluft zwischen verschiedenen Arten, also zwischen verschiedenen Teilen von Publikum irgendwie schließen kann. Und also das ist jetzt so kurz dazu, aber ich finde, der Film ist eine Perle. Und Isabelle Huppert spielt eine Lehrerin, die einen, wie nennt man das, also sie wird von einem, sie bekommt so etwas wie einen Elektroschock und wird verwandelt sozusagen. Und das, ja, das war's.
Dann haben wir damit auch unseren Chefredakteur sehr glücklich gemacht, der die Woche der Kritik ausrichtet und sich natürlich sehr freut, dass wir jetzt noch ein bisschen Werbung gemacht haben für den Sonntag, an dem, soweit ich weiß, mehr oder weniger alle Filme nochmal gezeigt werden. Die Woche der Kritik geht noch bis, weiß das jemand?
Donnerstag.
Bis Donnerstagabend.
Und dann kommen die Wiederholungen. Aber das war keine Werbung. Das kam vom Herzen gerade.
Ich weiß.
Ja, aber von Herzen.
Ja, du weißt es.
Ich weiß, unsere Hörer wissen es jetzt auch. Und damit verabschieden wir uns auch, weil wir müssen jetzt auch direkt weiter ins Kino und an den Schreibtisch und sagen Tschüss, bis morgen.
Bis morgen.
Ciao. Tschüss.